Bernd!
Philipp! Guten Tag.
Ja, guten Tag und guten Morgen. Kein Merhaba, leider, weil du nicht in der Türkei bist, sondern im Zillertal. Du begleitest Werder Bremen aufs Trainingslager. Ich möchte mal sagen, das ist ja das richtige Methadon nach der langen WM.
Das ist wirklich mein letztes Aufbäumen vor der wirklichen Sommerpause dann. Ich habe mir gestern ein Testspiel angeguckt gegen eine japanische Mannschaft, von der ich zuvor noch nie gehört hatte, und gehe heute ein bisschen spazieren. Einfach ein bisschen runterkommen nach dieser WM.
Ja, ich fühle mich so ein bisschen wehmütig. Ich gestehe es ungern ein, aber das hat mir doch ein bisschen gefehlt. Der tägliche Austausch, wo wir den ganzen Wahnsinn der WM noch mal ein bisschen beschrieben haben. Ja. Ich fühle mich ein bisschen so wie in so einer Selbsthilfegruppe, wo der Typ, der immer die schönsten und ausgedachtesten und melancholischen Geschichten erzählt, also der größte Wichtigtour, dass der nicht mit im Raum ist. So hat mir das gefehlt.
Ja, man müsste mit ihm wahrscheinlich so eine Art Familienaufstellung machen. Man setzt irgendeine Puppe hin und der Therapeut sagt, pass auf, das ist jetzt Arndt. Sag ihm alles, was du ihm sagen möchtest. Was du ihm in den letzten drei Tagen gesagt hättest, wenn er hier gewesen wäre.
So, exakt. Also wir müssen natürlich nochmal reden. Wir müssen auskärchern, wie wir das eigentlich schon am Montag probiert haben, nämlich einmal noch die WM nachbesprechen. Das hat sich schon so wieder wahnsinnig viel getan an Verschwörungen. Theorien, an bizarren Ereignissen rund um die deutsche Elf beziehungsweise um die Nachfolge von Julian Nagelsmann und so weiter und so fort. Aber das besprechen wir alles nach einem stinknormalen Intro.
Ja, es fängt an wie immer, also wie früher immer.
Also es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los.
Zeigler und Köster, der Fußballpodcast von Elf Freunde.
Was sind das für Leute? Was sind das für Leute?
Das sind ja junge, hoffnungslose Leute.
Ja, leck mich!
So, jetzt. So, nach dem Intro kommt auch kein Tor und kein Torschrei und kein Schlusspfiff. Es ist alles wieder wie vor der WM. Als hätte es die WM fast nicht gegeben, aber ebenso ist es ja nicht, weil die WM hat es gegeben und wir haben jetzt ein paar Tage Zeit gehabt, das sacken zu lassen, was passiert ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mit jedem Tag, der so verstrichen ist, hat sich meine Sichtweise auf die WM noch mal ein kleines bisschen verschoben und relativiert manches. Also direkt nach dem Finale hätte ich was anderes gesagt, als wir wahrscheinlich heute bereden.
Ja, also bei mir ist das vorherrschende Gefühl Ernüchterung. Ich habe mich so gefragt, was wird wohl so bleiben? Wie wird man in den Tagen nach diesem Turnier über den Weltmeister denken, über das ganze Turnier? Und so sehr man doch so im Rausch war, wie Christian Straßburger das nochmal formuliert hat, was auf ihn ganz besonders zutrifft. Aber so sehr man ja quasi so im WM-Tunnel war, so sehr merkt man jetzt, dass erstens vom Endspiel nicht viel bleiben wird, weil es so ein lausiger Kick war. Es wird auch ein gewisses angewidertes Gefühl bleiben, weil direkt danach das ganze Internet, da müssen wir gleich mal drüber reden, von Verschwörungstheorien, von Konspirationstheorien überschwemmt wurde. Eine alberner als die nächste. Die deutsche Elf ist nach wie vor ja auch irgendwie in so einer Art Schockstarre, weil zwar die Exegese schon begonnen hat, also das große Wundenlecken. Jeder Altinternationale hat mal gesagt, was er anders machen würde. Irgendwann wird Klopp vorgestellt, aber so, dass man das Gefühl hat, der große Ruck ist jetzt durch Fußball-Deutschland gegangen, das ist auch nicht passiert.
Ich weiß, wie es dir geht und das ist ein Satz, der jetzt furchtbar deprimierend klingt, aber ich habe bei der WM das Gefühl gehabt, es ist nochmal final was kaputt gegangen, wo ich vorher noch so ein bisschen die Illusion hatte, man könnte es sich bewahren und jetzt während der WM gemerkt hat, nein, da ist, manche Dinge sind nicht mehr zu bewahren. Ich habe zum Beispiel gemerkt in diesen letzten Tagen, dass wir alle eigentlich die Sehnsucht haben, uns nach diesem Turnier selbst einzureden, es war alles in Ordnung, da war nichts fake, da ist nichts Unsauberes gelaufen, es war am Ende dann sportlich dann doch ein gutes Turnier und wenn irgendwas kaputt gegangen ist während dieser WM, dann ist es genau das, dass die FIFA uns das auch noch zerdroschen hat. Dieses Gefühl, es könnte eine saubere WM geben mit einem verdienten Sieger am Ende und Spanien ist wahrscheinlich der verdiente Sieger, aber trotz allem hast du das Gefühl gehabt, es ist so wenig seriös gelaufen und so viel wirklich Harakiri gewesen, was während dieser WM gelaufen ist, dass du da ganz viele Illusionen auch noch verloren hast. An ganz vielen Fronten, über die wir auch reden müssen.
Und wir können das ja mal ein kleines bisschen sortieren. Vielleicht fangen wir mal mit diesen ganzen Verschwörungstheorien an. Die haben eine gewisse Popularität erlangt, schon während des Turniers. Und eine war besonders wirkmächtig, nämlich die Frage, wird Argentinien zum Titel geschubst? Das Ganze bekam jetzt während des Finales noch einmal Nahrung, weil natürlich gnadenlose Kameras draufgehalten haben, als das Siegtor für Spanien fiel. Und während links und rechts neben dem FIFA-Präsidenten Infantino der mentale Turbo angeworfen wurde und alle sich umarmten, sah Infantino richtig entgeistert aus. Also er war richtig enttäuscht, war kurz davor, sich die nicht vorhandenen Haare zu raufen und bequemte sich danach dann zu einem höflichen Klatschen, was natürlich die Frage aufrief, warum hat eigentlich Infantino so sehr mit Argentinien mitgezittert? Dann gab es drumherum auch ein paar Tatanmeldungen. Es gab die Gerüchte, dass demnächst Zeitungen berichten werden darüber, dass das durchaus eine Bestrebung des Weltverbandes war, Argentinien zum Weltmeister zu machen. Es gab Diskussionen um das zweite aberkannte Tor von Spanien durch eine sehr, sehr knappe Abseitsstellung des Stürmers, wo zumindest kolportiert wurde, dass dort eine etwas verzerrte Perspektive den Schiedsrichtern vorgelegt wurde oder dem VAR vorgelegt wurde, sodass das eigentlich nicht abseits war und so weiter und so fort. Arndt, ich glaube, man muss vorsichtig sein bei den Verschwörungstheorien. Ich denke, natürlich, wir fallen natürlich auch manchmal auf diesen Mechanismus rein, den es immer bei Verschwörungstheorien gibt, nämlich es gibt irgendeine Merkwürdigkeit, dann gibt es noch 2, 3 schwache Indizien, dann kommt die Verschwörungstheorie und alles, was danach noch passiert an eventuellen Merkwürdigkeiten, wird eingeordnet. Ja, siehste, das ist jetzt auch noch, jetzt ist es ja wohl endgültig bewiesen. Und da muss man natürlich sehr, sehr vorsichtig sein. Ich bin nach wie vor, und dann höre ich schon auf mit dem Impulsvertrag, ich bin nach wie vor skeptisch, weil ich mich frage, wer soll das initiiert haben und wie soll das gelingen, über ein so langes Turnier eine Mannschaft so sehr zu bevorteilen, dass es dann am Ende doch nicht so dreist auffällt, dass man es beweisen kann.
Das Schlimme und was eigentlich auch wirklich uns traurig machen sollte, ist, dass man an diesen ganzen Wahrnehmungen seit der WM auch merkt, wie sehr sich die Welt auch verändert hat. Also, dass wir wirklich jetzt dazu übergehen, dass wenn irgendwas passiert, was uns nicht gefällt, dann wird alles zusammengesucht, was man als Argument ranziehen könnte und dann ist auch egal, ob es gefälscht ist oder nicht. Es gab jetzt übrigens für all diejenigen, die sich in sozialen Medien nicht ganz so ungesund oft rumtreiben wie du und ich. Es gab gestern eine starke Gegenbewegung plötzlich, dass jetzt ganz viele Leute sagen, in Wirklichkeit ist das zugunsten von Spanien manipuliert gewesen, das Finale, weil das Argentinien nun gar nicht aufs Tor schießt, das kann ja real gar nicht passieren. Ich will das jetzt nur wiedergeben, das Problem ist, man transportiert es natürlich dadurch auch weiter. Ich würde einfach sagen, wir geben jetzt mal die Verschwörungstheorie noch ganz grob wieder und dann gucken wir mal nach, was denn wirklich nicht von der Hand zu weisen ist. Also es in den neueren Verschwörungstheorien sind unter anderem Argentinier zu sehen, die schon weinend im Kabinengang stehen, bevor das Spiel losgeht, weil sie offenbar wissen, wir können das Spiel nicht gewinnen, weil da schon was nicht in Ordnung ist. Es wird unter anderem ein Bild ganz, ganz viel gepostet, was Cucurella zeigt mit dem Weltpokal in einer Plastiktüte, in einer Klarsicht-Plastiktüte. Wenn ihr dieses Bild seht, achtet bitte auf den Standfuß des WM-Pokals. Der sieht so nicht aus. Also es sind so Sachen, die jetzt wirklich auch viral wieder gehen. Also im Moment, wie gesagt, sind es ganz, ganz viele Sachen, die aus Richtung Argentinien kommen, die sagen, nein, in Wirklichkeit sind die Spanier bevorteilt worden. Ich würde einfach mal sagen, man muss mit sowas ganz, ganz vorsichtig sein. Was man nicht von der Hand weisen kann, ist, dass es ganz viele falsche Entscheidungen gab, die irgendwie zugunsten von Argentinien getroffen worden sind. Also sie sind deutlich mehr bevor als benachteiligt worden im Verlauf bis zum Finale. Im Finale kann man auch über die Platzverweise eigentlich gar nicht so sehr diskutieren. Man muss eigentlich sagen, die Argentinier können ein bisschen froh sein, dass sie nicht 4-0 verloren haben und 3 Platzverweise bekommen haben. Also da ist ganz wenig Spielraum, finde ich, um das anders zu sehen. Wobei es natürlich jedem freisteht, da auch seine ganz persönliche Theorie anzustellen.
Und wenn man mal in diese ganzen Theorien hineinguckt, dann werden die natürlich auch sehr, sehr schnell brüchig. Die Argentinien-positive Theorie sieht zum Beispiel vor, dass die argentinischen Spieler angeblich vor die Wahl gestellt worden seien. Entweder werdet ihr 10 Jahre alle gesperrt dafür, dass ihr nach dem Spiel gegen England dieses Falklandinseln-Plakat hochgehalten habt, oder ihr verliert freiwillig, das ist das eine. Man muss ja schon mal sagen, für das Plakate hochhalten ist noch nie irgendein Spieler gesperrt worden und schon gar nicht 10 Jahre. Das ist natürlich auch alles so ein Social-Media-Irrsinn, den du eigentlich gar nicht weiter verbreiten möchtest. Soll nur heißen, ich glaube, das eigentlich Deprimierende daran sind nicht die Theorien, die sich, glaube ich, samt und sonders als eher Luftnummern erweisen werden, sondern das Deprimierende ist, dass man irgendetwas für möglich hält. Also ich glaube, durch diesen Anruf von Trump bei Infantino, durch die ganzen schangeligen Geschichten, die vorher gelaufen sind, die Verschacherung der Weltmeisterschaft 2034 an Saudi-Arabien, diese komische WM 2030, die in 18 Kontinenten stattfindet und so weiter. Solche Sachen haben, glaube ich, überhaupt solche Gedankenspiele erst möglich gemacht. Und das ist das eigentlich Deprimierende, dass man es nicht von vornherein abtun kann als Echsenmenschen oder die Erde ist Flachtheorie, und das ist das eigentlich Deprimierende daran.
Ja, ich glaube, du hast dich eben etwas falsch ausgedrückt. Es ist nicht so, dass man sich jetzt einiges vorstellen kann, sondern man kann sich seit Infantino und Balogun alles vorstellen. Es gibt jetzt nichts mehr, keinen Eingriff der FIFA mehr, den man für so absurd hält, dass man sagt, nee, das werden sie nicht tun, sondern wir wissen jetzt, sie werden alles tun. Notfalls werden sie alles tun. Ich möchte übrigens noch ein wunderschönes, ist dir vielleicht auch nicht entgangen, wunderschönes Zitat von Donald Trump kurz einspielen, wo es nochmal darum ging, dass er die WM extrem gelobt hat nach Ende der WM.
I thought it was incredible. It was 4 times greater than any FIFA ever held.
Ist doch einfach wunderschön. Diese FIFA war viel schöner, wunderschön, 1000-mal schöner als alle anderen FIFAs. Das erinnert mich ein ganz bisschen an Jean-Marie Pfaff, der nie 11 Freunde aussprechen konnte, sondern immer sagt 11. Ich glaube, das habe ich auch schon 1000-mal erzählt, aber ich finde es so geil. Ja. Es ist einfach toll, was ihr mit 11 auf die Bühne gestellt habt. So war das ungefähr bei Donald Trump. Er hat eben auch gar keine Ahnung, hat es dann aber doch geschafft, dem Turnier seinen Stempel aufzudrücken, einfach indem er die Siegerehrung gehijackt hat. Darüber haben wir auch schon gesprochen. In den nachfolgenden Postings sowohl der FIFA, erstaunlicherweise, aber auch des spanischen Fußballverbandes war er dann weggeschnitten oder in einer anderen Perspektive fotografiert worden, sodass die dicke Orange dann leider doch nicht mit auf dem Bild war, was dann doch deutlich gegen die Strategie des US-Präsidenten war.
Auch da müssen wir ihn nur ganz kurz hören, und dann verspreche ich auch, dass wir ihn zum letzten Mal hören heute, denn da wurde ja auch jetzt ausgegraben, dass es noch gar nicht so sehr lange her ist, dass er über Spanien grundsätzlich gesagt hat, das sind alles Schurken, das sind alles Leute, mit denen nichts zu tun haben will, und nie im Leben wird er wieder mit Spanien irgendwas zu tun haben.
Spain is a wasted pause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate. They don't pay. I don't want anything to do with Spain. They're hopeless.
Und dass er da so freudestrahlend auf die Bühne gerannt ist, war ja insofern auch erstaunlich, als er die spanischen Würdenträger ansonsten ignoriert hat. Es herrschte ja große Eiszeit. Es gibt ja den großen Konflikt zwischen Trump und den USA und Spanien, unter anderem wegen, glaube ich, Lande- und Überflugrechte im Irankrieg und so weiter und so fort. Eigentlich möchte er mit denen gar nichts mehr zu tun haben, außer er darf halt mit aufs Bild. Wir kommen mal zur nächsten Schurkerei, die erstaunlich ist, die wir aber, möchte man sagen, ja auch schon sehr, sehr früh prophezeit haben. Nämlich, dass jetzt die Aufblähung der Weltmeisterschaft auf 64 Mannschaften so gut wie beschlossen ist. Also das muss man sich auch mal vorstellen. Ja. Vor der WM galt es als absurd. Und alle Kontinentalverbände hatten sich bereits darauf committed, dass sie erstmal bei diesen 48 Mannschaften bleiben wollen. Und jetzt plaudert der CONMEBOL-Präsident Alejandro Domingos einfach mal aus, ja, das ist eigentlich schon beschlossene Sache. 64 Mannschaften bedeutet ja 16 Gruppen. A6 Spiele sind 96 Spiele. Am Ende sind es dann 128 Spiele. Wir erinnern uns, dass wir 22 noch 64 hatten. Jetzt hatten wir 104 Spiele und wir werden 128 Spiele haben und in 16 Gruppen aufgeteilt. Also wenn das so kommt, bedeutet, wir haben das Alphabet komplett durch. Was wird das für eine Gruppenphase, in der quasi jeder mitmachen darf? Ich glaube, dass das Turnier massiv verändern wird und bei den paar positiven Erfahrungen, die wir vielleicht auch mit 48 Mannschaften gemacht haben, dass es da keinen Widerspruch gibt. Ich verstehe es nicht.
Aber Philipp, ist es nicht auch hier so, dass wir wirklich vor der WM dachten, völlig Science Fiction, völlige absurde Idee, das werden sie schon nicht machen. Und jetzt, wenn das Gerücht jetzt aufkommt, oh, es könnte sein, dann sind wir doch beide sicher, es wird so sein. Also da wird gar nicht mehr darüber diskutiert. Das werden 64 Mannschaften bei der nächsten WM. Das wird wahrscheinlich so in 8 Monaten oder so bekannt gegeben als Riesenneuigkeit. Wow, 64 Mannschaften. Das hättet ihr nie gedacht, oder? Und dann wird es aber so sein. Was ich auf gar keinen Fall nochmal will, ist so eine 48er WM, wo man wieder nicht weiß, wer gegen wen spielt und welche Gruppen dritten und wie. Und dann gibt es 18 DIN A4-Seiten Erklärung. Das war für das Turnier auch ganz schlecht übrigens. Das hat mich im Nachhinein auch massiv gestört.
Das Spannende ist ja wirklich an der Geschichte, dass man dann denkt, okay, wir haben ja einfach nur mehr Gruppen, aber wir haben trotzdem für jede Mannschaft nicht mehr Spiele. Man schafft erst ein Problem, nämlich indem man eine völlig unübersichtliche Qualifikation zur 16-Finale macht, um es dann hinterher mit noch einer größeren Aufblähung zu beseitigen und alle sagen, ja, das ist jetzt aber mal eine richtig gute Idee. Und ich habe festgestellt, dass das ja nicht nur Infantino ist, sondern dass das auch die ganzen Kontinentalpräsidenten und Vorsitzenden sind, die dieses gleiche schwülstige Gewese machen rund um den Fußball. Er hat gesagt, das 100-jährige Jubiläum bietet uns die historische Gelegenheit, groß zu träumen. Die Weltmeisterschaft wird das größte Fest sein, das der Fußball je erlebt hat. Es sind diese Superlative, die man auch nicht mehr hören kann, wo man sofort einen Brechreiz kriegt und wo man natürlich auch sieht, da wird gar nicht mehr drüber diskutiert. Ich habe mich gefragt, nachdem jetzt plötzlich diese Offensive kam aus Südamerika, wir machen das jetzt und Infantino ist da auch nicht so wirklich gegen, weil noch mehr Geld verdient werden kann, weil es 128 Spiele dann sind. Und wo ist eigentlich der Europäische Fußballverband, der sich so gemopst hat, der bei Balogun sofort mit der Pressemitteilung auf dem Weg war und gesagt hat, so geht's aber nicht weiter. Wenn es aufgebläht wird, auch ist alles egal. Machen wir einfach alles mit. Ja. Daran merkst du eben auch, dass dieses ganze Gelaber darüber, dass Infantino irgendwann gestürzt wird, dass er jetzt sich eine Opposition aufbaut, das wäre die Gelegenheit gewesen, dieses Affentheater, diesen Irrsinn machen wir nicht mit. Ja, hört man was von Bernd Neuendorf, der ist wahrscheinlich noch damit beschäftigt, irgendwelche Gelder an die Red Bull Stiftung zu überweisen. Vielleicht sollte er sich mal dann doch auch mal ein bisschen auf das internationale Parkett bewegen und mal Position beziehen, das wäre nicht so verkehrt.
Ich glaube aber übrigens, dass auch alles, was du erzählt hast und alles, was wir erlebt haben, auch wirklich das letzte bisschen Gewissheit ist, was wir noch gebraucht haben, um zu sagen, und das meine ich jetzt überhaupt nicht polemisch, Infantino mag den Fußball nicht. Weil wenn man den Fußball mag, dann würde man solche Sachen mit ihm nicht anstellen. Das ist übrigens eine Sache, die ich bei Bernd Neuendorf anders sehe. Ich glaube, Neuendorf mag den Fußball sehr, ja. Steckt da eben in gewissen Zwängen, wo man manchmal nicht genau weiß, wie man sich verhalten soll. Aber bei Infantino ist es so, wenn man den Fußball wirklich mag, dann macht man all diese Dinge nicht. Dann stellt man mit einer WM nicht solche Dinge an. Nächstes ganz unschöne Thema bei der WM ist übrigens auch, und ich weiß, dass du dich jetzt wieder über mich lustig machst, aber der VAR. Weil wir bei der WM ja den Eindruck bekommen haben, entweder sind die alle unfähig, die sich da an die wichtigen Entscheidungen klemmen, oder aber es ist alles Absicht. Also es sind ja so viele Sachen so extrem falsch entschieden worden. Das Groteskeste war sicherlich der Ball, der gegen das Kabel der Spidercam geht und senkrecht runterfällt nahezu. Und jeder sieht, dass der seine Flugbahn ändert. Und die FIFA sagt, oh nee, da hat der Sensor aber nicht angeschlagen. Da gab es keine Berührung. Der nicht erfolgte Platzverweis für Messi, die nicht gegebenen Tore oder zu Unrecht gegebenen Tore, alles, was Ägypten widerfahren ist. Also so viele Deppen können da gar nicht gesessen haben in den Kölner Kellern dieser WM, dass die alle unfähig sind. Also da muss entweder eine grundsätzliche, eklatante, systemische Schwäche drin gesteckt haben oder aber ganz viel Vorsatz. Und das ist beides nicht schön.
Sag mal, ich muss gestehen, dass ich das gar nicht weiß. Gab es eigentlich einen zentralen WM-Keller? Also so wie in Köln, wo die Espressomaschine kaputt ist oder einer mal raus zum Minigolf geht oder so? Gab es da quasi so irgendwo in Langley oder so einen unterirdischen Katakombengang?
Ich weiß es auch nicht, aber es muss auf jeden Fall technisch so geregelt gewesen sein, dass alle die Chance haben, die gleichen Fehlentscheidungen zu treffen. Ich glaube, das war ganz, ganz wichtig bei dieser WM.
Ja, ganz, ganz wichtig. Ich muss noch einen kurzen Recap nochmal machen zu den 128 Spielen. Ich habe mich auch gefragt, wenn du so eine 64er WM hast, wir werden ja, glaube ich, nie wieder eine WM in nur einem Land erleben. Denn wie sollen wir das stemmen? Willst du dann 18, 20 große Stadien bauen, in denen das dann alles veranstaltest? Es wird, glaube ich, in Zukunft immer so sein, dass dann, keine Ahnung, Deutschland und Polen irgendwie in Südamerika oder in Europa werden ganze Staaten Zusammenballungen haben, mit denen wir dann Turniere ausstatten. Also das wird ja so gar nicht mehr gehen. Du hast ja gar nicht die Infrastruktur, um 96 Spiele in einem einzigen Land in Stadien zu absolvieren. Oder du spielst 3 Spiele am Tag und machst so wie die Finals mit diesen 45 Disziplinen, was jetzt gerade stattfindet, machst du dann irgendwie ein Spiel nach dem anderen getaktet. Die Zuschauer raus, Zuschauer rein, immer noch ein Spiel und noch ein Spiel und noch ein Spiel.
Genau, du missachtest ja eines der ganz großen Übel des Weltfußballs, nämlich, dass es jetzt schon einfach viel zu viele Spiele gibt. Dass wir jetzt schon eine WM erlebt haben, wo viele Superstars einfach entweder angeschlagen waren oder nicht mehr in Form oder noch nicht wieder in Form. Wir sehen Messi im Finale über den Platz streichen mit seinen 39 Jahren und sehen, dass für den die WM auch irgendwie zu lang war. Wir haben Lamine Yamal gesehen, der gar nicht in Form kam. Wir haben aus deutscher Sicht Musiala gesehen, der ohne die Club-WM mit Sicherheit eine bessere WM gespielt hätte, wenn es die Club-WM vor einem Jahr nicht gegeben hätte. Also es sind jetzt schon viel zu viele Spiele. Wir haben durch die Nations League noch Spiele. Wir haben also Pflichtspiele, die dazugekommen sind, die es früher nicht gab. Wir haben durch die aufgeblähte Champions League mehr Spiele. Es ist wirklich so, dass die großen Stars müssen viel mehr Spiele absolvieren, als sie es noch vor 10 Jahren mussten. Und vor allem die Vereine sind dazu gezwungen, sich immer mehr teure Stars zu holen. Dadurch ist der Abstand in den nationalen Ligen immer größer, weil die Champions League-Vereine und die Vereine, die Spieler haben, die viel national spielen, haben natürlich viel mehr Hochkaräter als Elversberg und Paderborn in der Bundesliga haben. Dadurch gibt es da noch ein größeres Gefälle. Also wir sind da in einer Spirale drin, die durch solche Entscheidungen, deswegen habe ich das mit Infantino eben gesagt, eben immer noch schlechter gemacht werden. Wir machen den Weltfußball schlechter, wir machen die Stars schlechter, wir machen das Niveau schlechter durch eine immer größere WM.
Das war schon eine deftige Batsche, eine deftige Klatsche. Batsch macht's!
Ja, so. Und mein Lieber, ich habe zum Schluss gar nicht mehr zugehört, weil ich jetzt mit einem großen, hochwertigen Füller möchte ich einen Strich unter diese WM machen und den Blick darauf wenden, wie es eigentlich bitteschön
auf
mit
Klopp,
dem...
Auf Klopp, ja, bestimmt, auf ja, Jürgen Klopp.
Natürlich, ja, Klopp, ja. Also ich möchte, um eine Tradition dieser letzten Wochen bitte fortzuführen, ich möchte einfach sagen, es wird gesprochen, es ist noch nicht fix, aber es gibt möglicherweise Tendenzen, dass am Freitag Jürgen Klopp vorgestellt wird. Aber das habe ich, glaube ich, in den letzten 5 Sendungen auch schon behauptet.
Lass mich ein kleines Songfragment einspielen, das in die letzten WM-Folgen nicht mehr gepasst hat, aber das zu diesem Thema jetzt zwingt. Dazu gehört ein Song, den ich unbedingt einspielen wollte, von Willi und seiner Elf.
Aber eins, das bleibt bestehen. Der deutsche Fußball wird nie untergehen.
Nein, der deutsche Fußball wird nicht untergehen, sondern er wird zu neuen lichten Höhen emporstrahlen, denn Jürgen Klopp, am Freitag soll er vorgestellt werden und es gibt jetzt auch noch ein paar Meldungen, wer möglicherweise zu seinem Stab noch dazugehören wird. Einer der Bender-Zwillinge oder vielleicht ist es auch Manni Bender, der 78-jährige alte Löwenstar, der verpflichtet wird.
Der das Bein nachzieht.
Der das Bein nachzieht mit seinen Stützstrümpfen und soll Co-Trainer werden, also einer aus der Dortmund F. Ich muss wirklich gestehen, ich war so gelangweilt von der Nachricht, dass ich nicht nachgeguckt habe, ob Lars oder Sven. Weißt du es? Du weißt es auch nicht. Du weißt es aber nicht. Das
Warte mal, wenn ich jetzt logisch denke, Sven hat doch mit ihm, mit Klopp bei Dortmund zu tun gehabt und Lars nicht. Also wird es Sven sein.
Ja, oder?
Aber ist das nicht egal? Ist das nicht eigentlich wirklich
ja, es ist egal? Stell mal vor, Sven hat keinen Bock zu arbeiten, dann geht Lars einfach. Und macht ganz andere Übungen und bringt Medizinbälle mit. Das wäre doch auch schön. Und was auch eine schöne Personalie ist, Per Mertesacker wird möglicherweise auch nochmal zu DFB-Ehren kommen. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass er selber immer verkündet, dass mit ihm gesprochen wird. Das erinnert mich so ein ganz kleines bisschen immer an diese Nummern von ältlichen Trainern, die irgendwann vom Karussell der Trainerbesetzung runtergesprungen sind und jetzt immer verzweifelt sagen, also ich könnte mir die Position bei Real Madrid vorstellen, aber man müsste mich natürlich fragen und ich bin anspruchsvoll. Irgendwie kann ich mir das trotzdem nicht vorstellen, dass der jetzt da beim DFB einheiratet. Ich meine, er ist so einfach ein Kommentator bei der ARD und er hat ein paar Jahre bei Arsenal hinter sich gebracht. Aber warum soll der denn jetzt quasi der große Stratege sein, der den DFB in eine neue Zukunft fliegt? Also ich bin skeptisch. Ja, ich möchte wirklich immer vor, ich möchte hinterlegen, Philipp, ich bin skeptisch. Ja.
Philipp, lass mich raten. Also morgen, wenn ihr uns heute hört, morgen wird ja Klopp offenbar wasserdicht gemacht und verkündet. Du wirst die nächsten 8 Folgen darüber reden, dass es mit Mertesacker so gut wie sicher ist. Aber also das mit den Trainern vom Karussell ist ein hübsches Bild. Aber ich glaube schon, dass einiges auf Per Mertesacker zuläuft. Aber kannst du mir mal erklären, erklären, wie genau hierarchisch dann Völler und Mertesacker sich zueinander verhalten?
Also ich stelle mir das ein bisschen vor wie bei Dieter Hönes und Michael Preetz, wo Michael Preetz quasi mit einem Hundehalsband immer hinter Dieter Hönes hermarschiert ist und ihm alles erledigt hat.
Ach so.
Ich glaube, dass das tatsächlich eine Hund- und Herrchenposition ist. Ich glaube nicht, dass Rudi Völler sich so richtig die Butter vom Brot nehmen wird. Man darf ja ohnehin nicht vergessen, dass die Position von Rudi Völler echt geschwächt ist. Der war ja vorher mit dem etwas kommunikationsgestörten Julian Nagelsmann der gute Laune-Onkel, der alle immer noch zum Espresso oder zum Cappuccino eingeladen hat, ein paar Witze gerissen hat und ansonsten gute Laune gemacht hat. Das wird Klopp jetzt ja alles selber machen. Also der wird seinen Stab mitbringen, der wird sich überhaupt nicht mehr von Rudi reinreden lassen. Das ist so ein bisschen so wie der alte Bauer, der noch im Austragshäusel auf dem Hof wohnt, morgens mal kurz zum Kühen darf, aber ansonsten nichts mehr zu melden hat, insbesondere nicht mehr bei der betriebswirtschaftlichen Rechnung des Bauernhofes. Also ich glaube, darunter wird sich dann Per Mertesacker auch irgendwie einsortieren müssen. Ich glaube aber, dass Per Mertesacker alles annehmen wird. Also ganz egal, was sie ihm anbieten. Auch ganz ehrlich, Bälle auf Pumpe und Hütsche auf Stelle, das wird er auch machen, weil ich glaube, die suchen ja alle irgendwie so nach einer Funktion, weißt du? Also diese ganzen Experten, diese ganzen Leute, die sich da quasi auf diesen Umlaufbahnen rund um den deutschen Fußball bewegen, die suchen ja alle irgendwie mal die Möglichkeit, sich da mal eine Visitenkarte, eine offizielle mit einem Verband oder einem Verein anzuhängen. Und das wird Per Mertesacker auf jeden Fall annehmen. Jetzt ist nur die Frage, was wird dann alles passieren? Wer geht beispielsweise ins deutsche Tor, ist die große Frage. Muss jetzt Olli Baumann nochmal 6 Monate undankbarerweise irgendwie als Interimstorwart dran? Oder gibt's jetzt gleich einen jungen Mann, Jonas Urbig, der bei Bayern möglicherweise nur die Hälfte spielt, aber einfach beim FC Bayern ist oder sonst jemand. Lukas Podolski hat jetzt nochmal ein Interview gegeben, ein sehr erwartbares Interview, in dem er gesagt hat, es fehlen die echten Typen. Alle Leute, die in irgendeiner Weise auch nur ein kleines bisschen mal ihre Meinung sagen, die werden glatt gebügelt. Antonio Rüdiger ist der Einzige, der mal auch seine Meinung sagt. Also solche Sachen, die hörst du jetzt sehr, sehr häufig. Ich kann mich nur daran erinnern, dass mit Spanien jetzt eine Truppe Weltmeister geworden ist, die solche Typen überhaupt nicht hat. Also solche große Klappe-Typen. Da ist dann für mich so ein bisschen die Frage, wen willst du denn da holen, der jetzt so wahnsinnig unkonventionell und meinungsfreudig ist und gerade noch nicht berufen worden ist?
Beim Torwart, finde ich, hast du ein ganz interessantes Thema aufgemacht, weil da gibt es ja wirklich ganz viele Kandidaten. Also da gibt es ja Urbig, Backhaus, Atubolu, Baumann vielleicht auch immer noch, obwohl jetzt eben nicht ganz klar ist, ob jetzt ein Generationswechsel drastisch vollzogen wird, jetzt gesagt wird, jetzt nehmen wir einen Jungen. Atubolu ist übrigens auch ein interessantes Thema, weil ich war ja in Istanbul beim Europa-League-Finale. Oder war das Conference League? Es war Conference-League-Finale. Beim Conference-League-Finale.
Nee, Europa-League, ne?
War Europa, ist egal. Beides das Gleiche. Beim Europa-League-Finale. Stimmt, war Europa-League. Und da war Atubolu, hatte sein letztes Spiel gemacht, mutmaßlich, für den SC Freiburg. Und am gleichen Tag ist bekannt geworden, dass sie Mio Backhaus verpflichtet haben für 15 Millionen, dem von dem nach, als Nachfolger. Und Atubolu lief da rum und wusste noch nicht, wo spiele ich eigentlich in Zukunft. Ich bin zwar jetzt noch hier, ich bin heute noch Freiburger, aber ich weiß, und er weiß es ja bis heute nicht. Also er war eine ganz heiße Aktie auf dem Torhütermarkt und jetzt ist er nach wie vor ohne Verein. Freiburg hat einen teuren Nachfolger verpflichtet, das heißt, sie werden ihn auch nicht verschenken. Und das ist so wirklich auch die große moderner Fußballfalle von Spielerschicksalen. Ich meine, er wird weich fallen, er wird mit Sicherheit irgendeinen Verein finden, aber es ist jetzt eben wahrscheinlich nicht Manchester United, sondern es könnte jetzt Hull City werden oder sowas in der Richtung. Wir wissen es nicht.
Und das wirft ja auch ein kleines Schlaglicht auf den Transfermarkt insgesamt, der nun schon wieder wild unterwegs ist. Bevor wir über diese ganzen Irrungen und Wirrungen, insbesondere Fabian Rehse zu Wolfsburg, über das ich immer noch nicht hinwegkomme, oder den Ausverkauf bei Hertha BSC, müssen wir noch einmal noch mal ganz kurz drüber reden, wie wunderschön das früher war, als es eine echte Sommerpause gab, wo es noch nicht mal Tages Zeitungen gab, die intensiv aus dem Sommertrainingslager berichtet haben, wo du dürre Nachrichten im Lokalteil hattest von irgendwelchen Testspielen. Das ist alles passé, ne? Du hast das Gefühl, der Irrsinn geht sofort wieder los. Es gibt tägliche Ticker aus dem Trainingslager. Wer trainiert wie? Wer ist möglicherweise noch auf der Abreise? Wer hat sich möglicherweise jetzt doch nochmal in den Fokus gespielt, obwohl er eigentlich nur als Nachwuchsspieler für die zweite Mannschaft geplant war? Diese Hektik macht mich wahnsinnig. Ich habe jetzt wirklich gedacht, ich tauche jetzt erstmal ab, lese nix und bin erstmal in 2-3 Wochen Agonie über Pustekuchen. Es geht immer weiter. Totale Hektik.
Wir haben darüber schon mal irgendwann vor vielen Monaten geredet.
Pass auf,
ich liebe ja diese alte Zeit, wo du wirklich im Urlaub in den örtlichen Kiosk gelaufen bist, wo es vielleicht dann nach 4 Tagen den Kicker gab oder die Bildzeitung von vor 3 Tagen. Das war vor dem Internetzeitalter. Mit zeitlich riesiger Verzögerung hast du dann rausgefunden, dein Verein hat einen Spieler gekauft, aber schon letzte Woche und du wusstest es einfach noch nicht. Und manchmal war es sogar schwierig, die Bundesliga-Ergebnisse vom Vortag mitzubekommen. Da hast du dann Deutsche Welle gehört oder so, den Auslandsdienst. Oder hast halt den Kicker 4 Tage später geholt. Ich bin jeden Tag zum Kiosk gelaufen in Tirol und ich liebe diesen Papiergeruch in Kiosken. Wenn du da reingehst und es riecht so nach frischen Zeitungen.
Ja.
Und immer gefragt und irgendwann kannte der Typ mich schon, der alte Tiroler Zeitungsverkäufer, und guckte mich mitleidig an und sagte, nee, versuch's morgen nochmal. Das war nicht schlimmer, es war nicht alles schlecht früher.
Wir haben uns da ja schon mal drüber unterhalten, insofern ist es jetzt so ein bisschen Podcast-Déjà-vu, aber ich habe ja 15 Jahre lang mit meinen Eltern 4 Wochen Urlaub in Dänemark gemacht und da hat sich ja immer die Zeit gestaucht und gedehnt, weil es einfach nicht vorüberging und man ja auch kein Telefon hatte und kein Internet und so weiter. Da war es eben auch so, dass ich immer die Bild-Zeitung gelesen habe, immer Max Merkel testet die Bundesliga, immer die Frage, kriegt der HSV wieder nur 3, 5 und 6 Bälle, wie viele abschätzige Bemerkungen über Karlsruhe gibt es und so. Also das war immer ein berühmtes und beliebtes Spiel. Aber diese Frage auch, wer denn da jetzt verpflichtet wird, dann hast du meistens bei Arminia gehabt, der irgendein Kroaten, Slobodan Toricic oder sowas und du dachtest, was ist denn das für ein geiler Typ? Und dann war das schon so ein Kreisklassenkicker, der nach 2 Spielen auch schon wieder weg war oder wo der Manager dann noch alle wegen der Ablöse betrogen hatte. Ach, das sind irgendwie wunderbare Zeiten gewesen. Heute hast du ja Transferjournalisten, ne? Florian Plettenberg und Fabrizio Romano und die anderen, die jeden Tag was Neues in die Luft blasen. Darüber haben wir ja im Blick in den Maschinenraum auch schon vorher gesprochen. Diese Unsitte, diese totale Unsitte, irgendwelche Nachrichten im Internet mit KI-Bildern zu garnieren. Also über KI insgesamt kann man ja streiten. Manches ist lustig wie deine Jingles, manches ist unlustig, wie wenn irgendwelche Stimmung gemacht wird mit gefakten Bildern. Aber dass Fabrizio Romano und Florian Plettenberg permanent ihre Vermutungen garnieren mit so Bildern, die zeigen sollen, ist schon alles fix. Also man sah dann zum Beispiel bei Florian Plettenberg eine Meldung darüber, dass mit Per Mertesacker gesprochen wird und mit Jürgen Klopp. Und dann hast du ein Bild, auf dem Jürgen Klopp mit seinem kompletten Trainerstab und Per Mertesacker in Adidas DFB-Klamotten, obwohl das demnächst auch Nike-Klamotten sein werden, stehen und in die Kamera grinsen. Und das Schlimme ist ja, dass die Dinger inzwischen so halb echt aussehen, dass du erstmal denkst, okay, das ist jetzt schon der neue Stab, ist schon vorgestellt worden, habe ich gar nicht mitbekommen. Ey, Teufel noch eins, wie unseriös ist das?
Also Medienkompetenz ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, was in den nächsten Jahren ein wichtiges Erziehungsthema für schon kleine Kinder sein wird, um eben da wirklich einen Blick zu entwickeln. Mich nervt aber nicht nur die visuelle Umsetzung, sondern in diesem ganzen Transferjournalismus-Business nervt mich auch, dass da wirklich einfach jeder mit so Halbwahrheiten vorprescht, um der Erste zu sein. Wenn eine Sache auch nur lose angedacht ist, heißt es schon, oh, der ist auf dem Weg nach und da steht nur noch der Medizincheck aus. Und am nächsten Tag heißt es, es sind nur noch Details zu klären. Und dann heißt es, ja, die Vereine sind sich einig, nur mit dem Spieler gibt es noch Details. Und vier Tage später sind es noch vertragliche Kleinigkeiten. Und dann heißt es, ja, der Medizincheck ist aber immer noch nicht erfolgt, aus Grund A oder B. Dieses scheibchenweise Generieren von Nachrichten, die noch gar keine sind. Manche Leute behaupten noch ständig, bei Klopp hat sich irgendwas getan und reden dann am nächsten Tag schon wieder davon, dass da schon wieder sich irgendwas getan hat. Mich widert das an.
Das ist für mich auch unseriös, gerade diese Spekuliererei. Ja, und dann muss es doch reichen, dass man irgendwann eine Folge macht, in der man es verkündet. Ja. Warum muss da quasi...
Einfach eine Vollzugsmeldung.
Ja, aber das ist, aber genau. Die Leute kennen auch keine Grenzen mehr, ist meine Meinung. Ne? Klare Kante von mir. Wir können aber zumindest über ein paar Done-Deals reden. Ja. Nämlich unter anderem darüber. Fabian Reese in Wolfsburg. Wir müssen dazu nochmal rekapitulieren. Man kann durchaus verstehen, dass nach dieser sehr, sehr enttäuschenden Saison bei Hertha BSC und im Sparkurs bei Hertha BSC, die jetzt gerade alles rausschmeißen, was nicht einen Vertrag bis 2032 hat, man verstehen kann, dass der möglicherweise zum VfL Wolfsburg geht, weil er dort mit Geld zugeschissen wird und eine reelle Chance auf den Aufstieg hat.
Ja.
Aber was da gerade passiert, diese Interviews, die Fabian Reese gibt, in der er so tut, als ob Wolfsburg sein absoluter Herzensverein ist. Er sagt, Wolfsburg hat mich als Verein voll abgeholt. Und wenn man mal sieht, was der vorher für einen Quatsch geredet hat, wie er sich als Ur- und Atze-Berliner verkauft hat. Einer, der noch im Girlie rumhängt und mit den Jungs ein bisschen chillt und Deep House hört und überhaupt Berlin so eingesogen hat, wie niemand anders, der nicht verkokst aus dem Berg eingestolpert ist. Und jetzt kommt er nach Wolfsburg und sagt, ey, das ist mein Verein. Er hätte ja wenigstens sagen können, ich habe mich mit Berlin vertan. Das war totaler Quatsch. Die Hauptstadt ist total überschätzt oder Berlin is over, wie Matze Hielscher sagen würde. Ja, also, das hätte er sagen können, irgendwie so einen Quatsch reden können. Nein, ich habe mich hier sofort wohlgeführt. Wolfsburg ist der Verein, der mich total abgeholt hat. Er brennt jetzt für diesen Club und nichts Alberneres gehört in den letzten Wochen und Monaten.
Ja, er hat gesagt, er hat auch noch ganz andere Möglichkeiten gehabt, aber Wolfsburg, wie gesagt, hat ihn abgeholt.
Ja,
da kommen jetzt genau, mit dem Wort abgeholt, genau, können wir jetzt Fabian, ganz viel Wortwitz, konnte man jetzt produzieren, dass wenn er freiwillig nach Wolfsburg geht, dann wird er bestimmt auch bald abgeholt. Also dann irgendwie sowas in der Richtung. Nein, es ist komisch, weil man ja denkt, er war ja wirklich phasenweise wirklich der mit Abstand beste Spieler der zweiten Liga gefühlt. Und er hätte sich ja wahrscheinlich so hoch ambitionierte Bundesligisten aussuchen können. Aber was mich daran eigentlich noch mehr beschäftigt ist, wenn man es jetzt ein bisschen runterbricht, dann ist doch der VfL Wolfsburg nicht abgestiegen, weil er die schlechtesten Spieler hat, sondern weil er keine Mannschaft zusammengestellt hat. Wo du irgendwie das Gefühl hast, da ist irgendwas organisch gewachsen ist, die brennen für diesen Verein, die wollen gemeinsam mit diesem Verein das Bestmögliche erreichen. Und jetzt machen sie eigentlich das Gleiche, schicken alle Spieler weg und holen komplett neue Spieler, haben mit Abstand wahrscheinlich die wertvollste Mannschaft der zweiten Liga dann am Start, aber haben alles Spieler geholt, die natürlich nur alle irgendwie da jetzt hingehen, weil man jetzt sagt, okay, Wolfsburg schmeißt in der zweiten Liga mit Geld um sich, die wollen sofort den Aufstieg sicher kaufen und eventuell schlittern sie von von einem Problem in das nächste, was eigentlich wieder das alte Problem ist.
Exakt, das Thema Teambuilding ist ja beim VfL Wolfsburg immer virulent gewesen, weil du natürlich einfach viele Leute hast, die sagen, okay, Mittellandkanal, die nicht existente Wolfsburger Fußgängerzone, möglicherweise, dass alle mit dem letzten Zug noch nach Braunschweig und nach Hannover flüchten, wenn sie da spielen. Also all solche Sachen sind natürlich, möchte man sagen, Standortnachteil. Insofern musst du einfach mit ganz, ganz viel Geld und einer Aufstiegsperspektive locken, aber eben dann so zu tun, als ob da was wahnsinnig Geiles zusammenwächst, kann natürlich am neuen Trainer liegen, der vom SCFL gekommen ist und der meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr guter ist und der es vielleicht sogar mal was schafft, was Dieter Hecking und seine ganzen Vorgänger nicht geschafft haben, nämlich da irgendwie eine Einheit zu formen. Man darf auch nicht vergessen, dass Wolfsburg ja gerade schon von allen anderen Trainern mit Lob überschüttet wird. Also alle Umfragen, die ich bisher las, wer wird Meister der zweiten Liga, sagen alle unisono Wolfsburg. Es wird schon gratuliert. Ich glaube, aus Hannover kam schon Gratulation, aus diversen anderen Städten auch. Kann natürlich alles sein, einfach weil die spielerische Qualität so großartig ist. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das so ein HSV- und Hertha-Schicksal ist, wo es dann gleich in den ersten 10 Spielen drunter und drüber geht, alle total zerstritten sind. Wie ich überhaupt sehr, sehr schön finde, wie alle Vereine versuchen, in den Trainingslagern diesen Mannschaftsgeist zu stärken. Und es gibt dann ja so schöne Bilder, wo du siehst, der Mannschaftsabend oder du siehst einen Abend mit Fans, hier wird gemeinsam gegrillt und die Karaoke. Leeren Augen vieler Profis oder Karaoke und die leeren Augen vieler Profis bei solchen Bildern, da ahnst du schon, was das für ein großer Spaß ist und dass die Klickenbildung möglicherweise schon in vollem Gange ist. Und gerade bei so Mannschaften, die hinterher sich als total zerstritten entpuppen, ist es sehr, sehr schön, dann nochmal die Berichte vor dem Saisonstart, wo dann in der Lokalzeitung steht, hier wächst etwas zusammen, hier flachst einer mit dem anderen und der Trainer hat ein richtig gutes Wort für jeden seiner Spieler und hinterher weißt du, der hat wie Julian Nagelsmann nur mit Sprachnachrichten kommuniziert oder hat möglicherweise gar nicht mit den Spielern geredet. Also bin ich mal gespannt, was es da für Enttäuschung geben wird. Es ist übrigens lustig, dass selbst auf Schalke, wo du das Gefühl hattest, dass jede umgekippte Wassertonne auf dem Trainingsplatz inzwischen gefeiert wird, es durchaus jetzt ein bisschen Kritik gibt, weil Robin Gosens verpflichtet worden ist und viele sind skeptisch und sagen, oh, was will man mit dem? Ist er nicht schon 45? Ist er jetzt nicht schon Psychologe und Podcaster? Die sind alle nicht so richtig zufrieden. Und ich kann das so ein bisschen verstehen, weil so rein vom Namen her, wenn du siehst, letztes Jahr Edin Dzeko verpflichtet, jetzt Robin Gosens, das ist so wie, keine Ahnung, wie David Copperfield zu so einem Hütchenspieler auf dem Kudamm, ne? Also so vom Approach her, ne? Edin Dzeko, da zücken auch Asiaten gerne mal den Kugelschreiber und sagen, bitte ein Autogramm. Und Robin Gosens soll jetzt so der Königstransfer bei Schalke sein. Aber kannst du die Skepsis verstehen, einfach weil er nicht so viel gespielt hat bei Florenz zum Schluss?
Ja, das muss man wollen, das skeptisch sehen. Also ich finde auch, du brauchst natürlich auch als Schalke 04, du brauchst einfach ein Profil, wenn du aufsteigst. Und du brauchst einfach Leute, die wirklich Trikotverkäufe generieren, wo die Leute Bock drauf haben und sagen, ey, ich habe da jetzt nicht so eine gesichtslose Mannschaft aus Halbtalenten und günstigen Spielern aus der zweiten Liga, sondern wenn sie Dzeko noch holen. Sie haben gestern auch noch Max Wöber verpflichtet, den ich hier aus Bremen kenne, großartiger Spieler, der bis zu seiner Verletzung, seiner letzten, von denen er leider zu viele hatte, österreichischer Nationalspieler war, fantastisch. Abwehrspieler. Leider, wie gesagt, in Bremen dauerverletzt, aber da haben sie halt sehr viele davon, wenn sie jetzt Edin Dzeko auch noch dazu holen, was, glaube ich, noch in der Schwebe ist. Das ist natürlich trotzdem eine spannende und dann auch irgendwie schillernde Mannschaft, wenn sie aufsteigen, mit sicherlich sehr vielen spannenden Spielern, die man noch nicht so auf dem Schirm hat, aber eben auch mit Leistungsträgern, die der Mannschaft auch ein Gesicht verleihen und sowas brauchst du einfach eben auch. Und insofern würde ich jetzt auch nicht sagen, dass Robin Gosens seit 6 Jahren keine Leistung mehr gebracht hat, sondern der hat halt wirklich jetzt eine durchwachsene Saison gehabt, aber das kann mit Sicherheit eine Spielerpersönlichkeit werden, die ihm vor allem wie Schalke total gut tut.
Ich glaube, dass der so einen Podcast gemacht hat, war, glaube ich, nicht so zuträglich, weil ich immer so denke, es gibt ein so sehr, sehr starkes Anforderungsprofil an Profis, dass sie sich total konzentrieren und total fokussiert sind. Und wenn du dann noch der plaudrige Podcast-Onkel bist, ist das möglicherweise dann schon ein Zeichen. Also allzu viel hast du mit deiner Karriere jetzt auch nicht mehr vor. Insofern mag das möglicherweise auch bei der öffentlichen Beurteilung ein bisschen eine Rolle spielen. Ich glaube, dass Schalke gar keine so schlechte Rolle spielen wird. Das erste Jahr wird auf jeden Fall so laufen, dass sie von der Euphorie und vom Stadion und von dieser Mannschaft dann quasi ein bisschen durch die Saison getragen werden. Und du hast eben auch so ein paar Mannschaften, die genauso Schwierigkeiten haben werden, ob es jetzt Paderborn ist, ob es Elversberg ist oder andere. Insofern bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass das bei Schalke ganz gut läuft. Um jetzt den Stimmungsdowner nochmal zu machen, es gab große Berichte und Alarmstimmung rund um Hertha BSC, denn dort passiert etwas Erstaunliches, nämlich der ganz große Sommerschluss-Ausverkauf. Man hat das Gefühl, alles muss raus, die Großen sind eh weg, Fabian Reese ist abgehauen, Cuisance hat sich verdünnisiert, Tiag Ernst als Torwart ist ins Ausland abgehauen, Kenneth Eichhorn, das super, 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 super Talent, Talent ist ebenfalls weg. Sie haben momentan einen Transferüberschuss von 25 Millionen, der aber auch dadurch zustande kommt, dass sie noch niemanden verpflichtet haben. Sie haben, glaube ich, noch 12 aktive Profis, dazu ein paar U19-Jungs. Aber ansonsten ist da nichts. Und jetzt fragt man sich, was ist das für eine Strategie? Ist das jetzt, es hat mit den Stars nicht geklappt, jetzt probieren wir es mit dem Nachwuchs und wir müssen ohnehin eisern sparen und wir hätten eventuell sogar 3 Punkte Abzug bekommen, wenn wir uns nicht finanziell konsolidiert hätten? Ist es all das? Und ich meine, ist das eine Strategie zu sagen, ja, vielleicht kommen wir mit den Jungs ja auch durch?
Ich weiß nicht genau, was Hertha vorhat. Also es wird ja kolportiert, sie müssen einen Transferüberschuss von 15 Millionen erwirtschaften. Sie haben jetzt, wie du sagst, 25 erwirtschaftet. Das heißt, sie werden ja mit Sicherheit nochmal investieren von dem Geld, was sie eingenommen haben. Sie haben wirklich nur 2 U19 und einen U23-Spieler, glaube ich, geholt, hast du erwähnt. Und sie haben insgesamt, sie haben Kenneth Eichhorn verkauft, Reese, Tjaak Ernst, Cuisance, Karbovnik, Duziak, Tim Hoffmann, John Brooks, Toni Leistner, Diego Demme. Das sind jetzt nicht alles Spieler gewesen, die letzte Saison wirklich Leistungsträger waren, aber es sind alles gestandene Spieler. Und wenn du jetzt zu Hertha gehst und du weißt ganz genau, du kommst da im Prinzip gerade in eine leicht verstärkte U19, das musst du als Spieler auch erstmal wollen und mitmachen. Also es wird nicht so einfach, da wieder eine schlagkräftige Mannschaft auf den Markt zu bringen. Sie haben jetzt übrigens, ich habe mal in die Marktwerttabelle der zweiten Liga geguckt, was zwar eine Spielerei ist, aber da stehen sie gerade auf Platz 11. Also sie haben ja ihren Marktwert jetzt um 25 Millionen quasi verringert und sie stehen auf Platz 11, so auf einer Stufe mit Braunschweig, Magdeburg, Darmstadt und so weiter. Wenn sie auf Sicht nach oben kommen, müssen sie echt jetzt noch einiges tun.
Ja klar, es ist immer eine Spielerei, aber es gibt natürlich so ein bisschen ein Zeichen, wohin eigentlich so die Reise geht. Ich würde aber mal das Stichwort Hertha-Bubis, diese großartige zweite Mannschaft von Hertha, die mal ins DFB-Pokalfinale gekommen ist, einfach nochmal als Projektionsfläche in den Raum werfen. Ich glaube, sie haben es in den letzten Jahren wahnsinnig häufig probiert mit den großen Namen, mit nochmal einem teuren Neuverfahren. Verpflichtungen mit Reese, mit Cuisance und anderen. Und natürlich bringen die auch eine ganze Menge Qualität rein. Aber ich glaube, dass das Publikum im Olympiastadion, das ja auch nicht so klein ist, mit einem Zuschauerschnitt von 40 oder 243.000, dass die auch ganz schön angefressen sind von dieser Art, Fußball zu spielen und von dieser Art, wie sich die Mannschaft präsentiert hat. Und möglicherweise ist jetzt ja sogar mal eine Mannschaft, die vielleicht jetzt nicht sofort nominell um den Aufstieg mitspielt, eine Mannschaft, die nicht durch große Namen besticht, mal eine nette Alternative. Also wenn du jetzt insbesondere nochmal auf der linken Außenbahn nachrüstest, wenn du, das hat Stefan Leitl als Trainer ja auch jetzt mal angemahnt, dass man überhaupt mal aktiv wird, dass man also die Lücken im Kader schließt, gerade die Toni Leistner gerissen hat, die in der Spielzentrale und in der kreativen Abteilung gerissen worden sind. Also wenn du die mal schließt, dann glaube ich, kann das gar nicht so schlecht aussehen. Und ich sag mal so, wie die letzte Saison gespielt haben, das kriegen sie diesmal jetzt auch nochmal hin. Ja. Also deswegen wäre ich gar nicht mal so skeptisch. Also die Alarmstimmung, dass du 4 oder 5 Wochen, bevor es losgeht, jetzt nochmal sagst, oh, jetzt geht's aber richtig runter. Da stand schon schlimmer um die Hertha, würde ich sagen.
Man muss auch sagen, und da bist du dichter dran als ich, aber die Hertha-Fans haben natürlich auch den Albtraum schlechthin gelebt in den letzten 10, 15 Jahren. Das fing irgendwann an, als Friedi Bobic noch da war, dieses legendäre Zitat, als er gefragt wurde, wo ist eigentlich das ganze Geld? Und er sagte, das ist im Prinzip weg. Dann haben sie, dann haben sie Windhorst gehabt. Dann haben sie, worüber wir uns ja direkt beim Anfang schon lustig gemacht haben, diese Partnerschaft gehabt mit 777 Partners oder wie die hießen, wo jeder wusste, das ist eine totale Luftnummer und das wird ganz, ganz furchtbar nach hinten losgehen. Was ist eigentlich daraus geworden aus 777 Partners? Sind die noch irgendwo?
Ich glaube, die sind irgendwie Konkurs gegangen worden oder inzwischen gibt es irgendeine andere obskure Holding, die das trägt. Ich muss gestehen, dass ich in dem Thema nicht so ganz so drin bin, aber ich weiß eben auch, weil ich das doch damals in Hautnah mitbekommen habe, also diese ganze Windhorst-Euphorie, diese ganze Frage, wo ist die Weltherrschaft und wo müssen wir links abbiegen, um an den Bayern und an allen den anderen großen Clubs vorbeizuziehen, wo dann überall in anderen Bundesliga-Etagen hieß, ja, Hertha, die kommen jetzt als nächstes. Und wie dieses Windhorst-Engagement mit Jürgen Klinsmann, danach Friedi Bobic, danach 777, danach die ganzen Schwierigkeiten rund um die Anleihe, die sie dann noch aufgelegt haben und so weiter. Also diese ganzen Schwierigkeiten, in denen sie heute immer noch so drinstecken, die haben, glaube ich, bei Hertha-Fans auch tiefe Spuren hinterlassen. Also einmal zu wissen, man kann eigentlich ganz oben angreifen, um dann ganz unten zu landen. Man muss ja auch sagen, zum Selbstverständnis von Hertha BSC gehört jetzt diese Zweitliga-Zugehörigkeit ohnehin nicht. Ich glaube, alles, was inzwischen nach anderem Konzept riecht, nach Bodenständigkeit, ist ja auch eine Sache, die Kai Bernstein und Fabian Drescher jetzt auch in den anderen Gliederungen des Vereins vorleben wollen. Das kommt, glaube ich, bei den Hertha-Fans gar nicht so wahnsinnig schlecht an.
Ich habe übrigens eben gegoogelt, die Partnerschaft zwischen Hertha BSC und 777 Partners ist beendet. Aufgrund der Insolvenz der Investmentfirma wurden sämtliche Anteile im Juni 2025 offiziell an den 777 Hauptgläubiger Advantage Capital Holdings, genannt ACAP, beziehungsweise deren Tochtergesellschaft ACM Delegate LLC verkauft. Hertha arbeitet an einem Rückkauf der Anteile und prüft Investorengespräche. Wir sind wirklich wieder bei diesem Thema, ja, der Verein bräuchte mal dringend einen Investor, um auf eine neue Stufe zu kommen. Wir haben jetzt 1860 München erlebt ganz trauriges Schicksal, die gerade ihr eigenes Logo nicht mehr benutzen dürfen, ihr eigenes Vereinswappen, die sich gerade dagegen stemmen, ganz vor der Landkarte zu verschwinden. Also wir haben wirklich nicht so richtig viele super gute Beispiele für Investoren, die Vereinen einen goldenen Weg geebnet haben in die Zukunft. Dafür haben wir all die Herthas und 1860s und die wissen alle nicht mehr, wie sie da rauskommen.
Und das finde ich absolut auch ganz, ganz schlecht.
Ich glaube, beide sind ein jeweils lebendes Mahnmal dafür, dass die 50-plus-1-Regel eine der größten Segnungen ist, die dem deutschen Fußball überhaupt passieren konnten. Gelebte Demokratie in den Vereinen ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was du überhaupt im deutschen Fußball an kulturellem Gut zu verteidigen hast. Insofern ist das ja auch nochmal ein Thema, das uns in den nächsten Monaten immer mal wieder beschäftigen wird. Denn gerade wird ja daran gearbeitet, die Vorgaben des Kartellamtes des Europäischen zu erfüllen, dass diese 50-plus-1-Regel gestärkt wird. Und wenn ich mir angucke, dass du den ganzen Irrsinn in der Premier League hast, in der Serie A, auch bei den Franzosen, die gerade riesige finanzielle Probleme haben, da kann man nur froh sein, dass der deutsche Fußball insgesamt anders aufgestellt ist, auch wenn viele Planer und Business-Fritzen daran gerne rütteln wollen. Und Hertha und 1860 München sind dafür, glaube ich, das allerbeste Beispiel. Lieber Arndt, und jetzt blicke ich auf mein Zeiteisen, auf mein Chronometer und stelle fest, diese Folge ist schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Und jetzt begrüßen wir endlich einen, der sehr, sehr lange auf Mallorca, in Südtirol, vielleicht auch am Ostseestrand war und jetzt endlich wieder dabei ist. Unser Leserbriefonkel. Er kommt die Showtreppe hinein, aber in handelsüblicher Kleidung. Hier ist der Frimpong Timmerinke.
Nee. Jetzt kommt Frimpong Timmerinke. Tom Tim Pomerinke, Tim Pom Pomerinke, Frim Pom Ding Dong, Tim Pomerinke.
Moin.
Da ist er. Tim.
Da bin ich wieder.
Spanien ist übrigens Weltmeister.
Oh ja.
Was hast du gemacht die letzten Wochen?
Am Rande habe ich auch diese WM verfolgt, teilweise mir die Spiele angeguckt, viel über euch aber auch, und das haben auch ganz viele mir erzählt und auch geschrieben, dass sie diese WM vor allem über eure morgendlichen Podcast-Austausch verfolgt haben.
Das ist so schön.
Ein Mailpost war voll Bauchpinselei. Ich habe auch ein paar Mal reingehört. Ich habe mich vor allem gefreut, in unserer WhatsApp-Gruppe mitzulesen und zu denken, ein Gott, habe ich noch geschlafen, als ihr euch da schon ausgetauscht habt.
Ja, es war tatsächlich insbesondere die Momente, in denen ich vor dem braunen Vorhang gesessen habe oder so Sachen, wo Arndt auch meinte, wann wollen wir aufnehmen? 2.30 Uhr oder 3 Uhr? Fand ich auch sehr schön.
Ja. So war das.
Ja, es war schön, Lieber Tim Frimpong, beziehungsweise liest doch einfach mal all die missgünstigen Mails vor. Die haben immer größeren Unterhaltungswert als die, wo es dann lobend heißt, das habt ihr aber toll gemacht. Gibt's sowas, wo Leute uns nicht das die Butter auf dem Brot gönnen oder so?
Ich würde ja gern sagen, ja. Aber eigentlich gab es da wenig, muss ich ehrlich sagen.
Na, dann guck doch einfach mal, was es an interessanten Anregungen gibt. Was gibt's denn so?
Ich werde es auch mal so machen, dass wir uns thematisch so ein bisschen, beginnt bei der WM, in den Bundesliga-Alltag hineinhangeln. Es gibt noch erstmal eine Mail von Sebastian, die sich noch mit der WM zumindest zeitlich beschäftigt, aber ein ganz anderes Thema anspricht. Okay. Er schreibt, das WM-Finale hat mich fassungslos zurückgelassen. Weniger wegen Show und Trump, sondern wegen der Stimmung in meiner privaten Fußballcrew. Wir schauen seit Wochen gemeinsam Spiele, in Bars, zu Hause, kommentieren alles per WhatsApp und haben sonst bei jeder Nation mit Spott, Witzen und Memes völlig normalen Fußballquatsch gemacht. Im Finale habe ich dann ein paar aus meiner Sicht harmlose Kommentare zu Argentiniens Spiel und einzelnen Szenen geschrieben, wie wir das vorher bei anderen Teams auch getan haben. Diesmal kippte es aber. Eisiges Schweigen, Empörung, aggressive Emojis, meine Sprüche seien deplatziert und stillos gewesen. Ja. Am Montag danach gab es keine Aussprache, sondern eher noch mehr Vorwurf und Ärger, als hätte ich mir eine grundsätzliche Fehleinschätzung geleistet. Daher meine Frage an euch. Kennt ihr das, dass eine Runde, die sonst alles gnadenlos basht, plötzlich dicht macht, sobald es den eigenen Liebling trifft? Und was habt ihr in solchen Situationen im Freundes- oder Kolleginnenkreis erlebt?
Ja, ich habe also bei Nationalmannschaften habe ich es noch nicht erlebt, ehrlich gesagt.
Nee, also ich muss auch sagen, Nationalmannschaften wären da für mich so zu irrelevant. Also ich weiß es aber, dass ich durchaus harzig reagieren kann, wenn in so WhatsApp-Gruppen nach großen Niederlagen meines Vereins irgendjemand denkt, dann rumspaßen zu müssen. Also das habe ich echt immer gehasst. Also gerade, wenn man gerade so eine Armageddon-Niederlage erlebt hat und dann kommt einer und so ein Hahaha, na, hast du schlecht geschlafen und oder irgendwie so die Vereinsfarben des Gegners postet, da kann ich dann auch mal ein bisschen übellaunig reagieren. Dass ich jetzt gleich Freundschaft aufkündigen würde oder dann in so einer großen WhatsApp-Gruppe dann die gemeinsame Hatz starten würde, weiß ich eher nicht. Aber mich erinnert das so ein bisschen, kennt ihr diese Stromberg-Folge, wo er eigentlich zur Helios wechseln will und zum Schluss nochmal eigentlich seiner Truppe sagen will, ihr seid eine richtig gute Truppe, wo er alle gegen sich aufbringt? Wo er zum Schluss sagt, ja, ich hack doch nicht auf der Erika rum, obwohl sie sich wünscht, dass mal jemand wieder auf ihr rumhackt. Und ich kann das auch gar nicht sehen, wenn die mit ihren dicken Fingern in der Marmelade rumfummelt. Also will mal so sagen, also man kann sehr, sehr schnell keine Wetteränderungen sorgen. Ich finde es nur, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde nur den Anlass so banal. Ich finde so Spanien oder Argentinien finde ich so, ja, so herrlich egal, dass mir in diesem konkreten Fall ein bisschen das Verständnis fehlt. So rum würde ich es formulieren.
Ich finde es genauso, vor allem, weil das ja eine Zuneigung zu Argentinien oder Spanien ist ja was, das sucht man sich ja vor der WM aus. Ne? Das wird ja jetzt keine Auseinandersetzung zwischen Argentinien und Spaniern gewesen sein, sondern irgendwelche Leute, die sich irgendein Land ausgeguckt haben, für das sie dann halt sind, dann finde ich es halt umso oberflächlicher. Ich hatte so einen Fall mal wirklich mit einem, ich glaube, dir auch gut bekannten prominenten HSV-Fan, nennen wir ihn Axel F., mit dem ich vorher gut befreundet war und jetzt auch wieder gut befreundet bin. Ich glaube, wir lieben uns beide sehr. Und es gab mal diese legendäre, wie man es nannte in der Boulevardpresse, Vier-Chancen-Tournee, als der HSV und Werder, also die beiden Erzrivalen hier aus dem Norden, gegeneinander gespielt haben. Und zwar zweimal im Europa League, im UEFA Cup damals noch, einmal im Pokal und einmal um den Einzug in die Champions League Plätze. Wir haben uns schon immer so ein bisschen gefrotzelt, wie man so sagt. Und dann hat irgendwann Werder im UEFA Cup Hinspiel 0-1 zu Hause verloren gegen den HSV. Und er schrieb mir so ein bisschen hämisch, hahaha, da hatten wir vorher sie aus dem Pokal geworfen. Das heißt also, wir fuhren nach Berlin, sie nicht. Und dann hat er geschrieben, hahaha, Istanbul ist viel schöner als Berlin, weil das Finale UEFA Cup war in Istanbul. Und dann haben wir aber das Rückspiel in Hamburg 3-2 gewonnen. Habe ich ihm zurückgeschrieben, stimmt. Und da sind wir aneinander geraten und er hat den Kontakt abgebrochen. Und wir haben uns wirklich richtig gefetzt und kurz gefetzt und danach jahrelang keinen Kontakt mehr gehabt. Und dann haben wir irgendwann nach Jahren gemerkt, das ist aber auch hochgradig albern und haben dann jetzt mittlerweile, wie gesagt, ist alles wieder gut aber zwischen uns.
Arndt, findest du das nicht auch super, was für ein Diplom-Übelnehmer man sein kann? Ja. Am Ende ist es ja mega egal, was man da sagt, ne? Und es ist auch nur eine WhatsApp-Auseinandersetzung. Aber dann ist das so, als ob du wie so eine korsische Blutfehde, die über Generationen weitergetragen wird, dass man seinen Enkel erzählt, mit den Formen seinen Kindern, mit denen spielst du. Jetzt habe ich ja. Oh. Ey, es ist ja vorher auch niemand auf die Idee gekommen, dass ich um Axel Formel sein halten könnte. Naja, gut, also ich nenne jetzt wieder Axel F. Ich nenne jetzt wieder Axel F, damit die Anonymität gewahrt ist.
Wir haben das Thema schon immer mal gehabt. Ich finde das psychologisch interessant, weil es geht ja eigentlich gar nicht um den Verein, sondern es geht darum, dass in einer eigentlich gewachsenen Freundschaft der eine durch etwas, was er ihm schreibt oder sagt, dafür sorgt, dass der andere sich schlechter fühlt. Das will man ja in dem Moment ganz kurz. Und ich finde, es hat einfach in Freundschaften so nichts zu suchen. Die Art und Weise, wie man sich hochnimmt und wie man sich gegenseitig ärgert, die muss halt immer sehr wohltemperiert sein.
Wohltemperiert sein. Oh Mann. Es ist total schrecklich, was der Fußball aus einem macht.
Guck mal, also wir haben das auch gehabt, Philipp. Ja. Wir haben das auch gehabt, als Arminia gegen Werder im Pokal gespielt hat. Das ist ja nie eine gute Idee gewesen, gegeneinander zu spielen. Ich war todesbetrübt, aber du wärst nie auf die Idee gekommen, mich fertig zu machen danach.
Ja, im Gegensatz zu Axel F. Formel sein.
Ja.
So, ne?
Also, ja, der ist halt so. Ja. Das ist eine ganz ordinäre Person. Ja. Primitive Sau, genau.
Ja, ich kenne das alles gar nicht, muss ich sagen. Mir ist das alles fremd. Ja. Ich gönne allen nur das Beste.
In Lübeck, da hast du ja auch keine Gegner.
Lass doch mal einen Phoenix-Lübeck-Fan dir dumm kommen. Na, drehst Phoenix du aber Lübeck durch. Phoenix-Lübeck-Fans. Hast du aber plötzlich Blut getrunken.
Müsste man erstmal einen finden in der Stadt.
Aber dann marschiert Tim Pomerenke schon mal mit helle Bade aus dem Haus. Also von daher, will mal sagen, wir müssen uns alle ein bisschen zusammenreißen in so einer Kommunikation. Die nächste Zuschrift, mein Lieber.
Kommt auch von einem Sebastian. Nicht verwandt und nicht verschwägert.
Verrückt.
Vor allem, kommt auch von einem Florian. Nicht verwandt und nicht verschwägert, vor allem beim Vornamen.
Es ist ein kleiner Gag gewesen. Kann ich nicht auch mal.
Jetzt bist du auch giftig. Jetzt passt du auch. Jetzt hast du auch Temperatur. Jetzt
Monate, meine ganzen guten Gags.
Ja, so lockt man ihn, angeholt. So lockt man ihn.
Stimmung kippt.
So lockt man ihn, wie Formel sein, außer Dickicht.
So. Sebastian ist aufgefallen, dass sich für den Trainerjob von Nationalteams immer prominentere Trainer interessieren. Mit Jürgen Klopp, mutmaßlich DFB, Zidane, Frankreich und Guardiola, vielleicht Italien, sind einige Trainer auf dem Höhepunkt ihrer Schaffenskraft und mit bereits einigen Erfolgen, alles Champions-League-Sieger, bei Nationalmannschaften im Gespräch, während früher doch vergleichsweise eher Allstars als Trainer oder eher No-Names mit wenig beachtlichen Erfolgen oder lediglich lokalem, nationalem Renommee den Posten des Nationaltrainers angetreten haben. Woran liegt das?
Ja, Philipp, ich weiß nicht, wie siehst du das? Erstmal müssen wir verifizieren, ist da Klopp und DFB, ist da wirklich was dran oder ist das eine reine...
Ach, lass das doch. Es ist auch albern und kleingeistig. Oh, das ist ganz typische Anzeige, schade.
Ja, schade, gut. Nein, aber es ist auffällig, dass gerade viele große Namen im Gespräch sind. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt kein Ancelotti früher mal irgendwo eine Nationalmannschaft übernommen hat und kein Trapattoni, aber es ist gerade wirklich viel, ne?
Aber ich würde mal hinter eine kurze Sequenz ein großes Fragezeichen setzen, nämlich auf der Höhe ihrer Schaffenskraft. Klopp hat Mainz, Dortmund, Liverpool mega intensive Zeit. Er hat zwischendurch immer gesagt, ich muss meinen Akku wieder aufladen, ich bin total am Ende. Und jetzt ist er wieder da, aber er ist jetzt quasi auch nicht in seiner Prime, wie wir jungen Leute sagen. Carlo Ancelotti hat 540 Clubs schon zur Champions League gebracht, auch nicht auf der Höhe seiner Schaffenskraft. Wo es mich eher überrascht hatte sogar, war Julian Nagelsmann, weil der so einer war, wo ich dachte, der übernimmt jetzt einfach einen anderen großen Verein. Also, dass der auf diesen Spesenritterjob des Bundestrainers wollte, fand ich wirklich überraschend. Vielleicht hat er auch gerade kein anderes Angebot gehabt. Ich glaube, die Älteren finden es irgendwie geil, weil es maximal Aufmerksamkeit, maximal Fokus, nationale Bedeutung ist. Und gleichzeitig wurde ja nochmal vorgerechnet, das ist echt kein aufregender Job. Also, du bist 4-5 Tage pro Monat vielleicht beschäftigt, weil da ein Länderspiel ist. Dann machst du ein bisschen Vor- und Nachbereitung. Du hast einen endlos großen Stab, der dir alles servierfertig und handwarm auf den Tisch knallt und sagt, hier, das sind die Analysen, das ist der Gegner, du musst dir nichts selber angucken. Du kannst ja wie Julian Nagelsmann wirklich einen lauen Lenz machen und die Füße in den Pool hängen, während dein Team für dich arbeitet. Also eher ist es überraschend, wenn es junge Trainer sind. Also ich finde die Altvorderen, dass die jetzt sagen, oh, Nationaltrainer, habe ich in 2 Jahren mal wieder ein großes Turnier. Kann ich total nachvollziehen. Also wie gesagt, die sind alle nicht Höhe Schaffenskraft, sondern eher so am Ende ihrer großen Karriere. So.
Gut, und jetzt wollen wir nochmal den Puls kurz hochtreiben.
Oh.
Mit einem Thema, was Daniel aufbringt.
Schön abgewirkt, die Diskussion, auch sehr schön. Daniel, nicht verwandt und verschwägert mit Sebastian. Nein, ist doch okay.
Also, doch alles.
Daniel, nicht verwandt und verschwägert mit Sebastian, erzähl mal.
Daniel schreibt uns, und jetzt gehen wir mal so in die Saisonvorbereitung. Gerade veröffentlichen viele Vereine ihre neuen Trikots und ich schaue mir das jedes Jahr mit großer Freude an, inklusive Vorfreude aufs Elf-Freunde-Trikot-Ranking. Was mich dieses Mal aber nervt, sind die immer blumigeren PR-Texte, mit denen Trikots erklärt werden, als bräuchten sie eine literarische Bedienungsanleitung. Beispiele sind Schalke und der HSV, die in ihren Mitteilungen Stadionelemente bis ins kleinste, 360-Grad-Band, lichtdurchflutete Stadionmembran, Parkplatzstreifen als Weg ins Wohnzimmer zu großen Designideen aufblasen. Beim Lesen habe ich oft das Gefühl, dass Herstellern oder Marketingabteilung die echten Designideen ausgehen und man das mit Pathos und Bedeutungsaufladung kaschieren will. Früher standen die Trikots mehr für sich, heute wird gefühlt alles aufs Shirt oder in die Story gepresst. Als nächstes vielleicht Büro, Mülleimer und Schreibtische. Deshalb meine Frage, reagiere ich über oder geht euch dieses Marketingtheater auch auf die Nerven und sollte man die Energie nicht lieber in wirklich gute Trikotgestaltung stecken?
Philipp.
Nein, du reagierst überhaupt nicht über. Aber man muss ja auch einfach mal sagen, dass dieses Marketinggedöns überall ist und allgegenwärtig ist. Das sind die Ausweichtrikots, das sind die ersten Trikots, das ist irgendein Dorfwappen von 1344, wo schon mal irgendwelche Landsknechte aus Österreich rübergekommen sind und die ins Wappen eingearbeitet worden sind. Die finden sich jetzt auch im Ausweichtrikot wieder. Du hast alles mit klebrigen Pathos voll. Ich glaube, Patient Null war ja eigentlich Ecki Häuser mit seinen ganzen Spielberichten. Und ich glaube, dieser Pathos hat sich inzwischen bis in jeden letzten Verein durchgefressen. Also Dorfvereine, die ihr Ausweichtrikot mit so markigen Worten besprechen. Ich glaube, so ist das einfach. Fußballvereine müssen inzwischen, das ist so gängige Marketingthese, alles mit Bedeutung aufladen. Alles muss große Tradition, langjährig gelebte Partnerschaft sein. Es kann nichts einfach nur mal banal sein. Hier ist das dritte Ausweichtrikot. Es ist rot, obwohl es mit unseren Vereinsfarben blau-weiß gar nichts zu tun hat. Aber kauft es bitte. Wir brauchen es, um noch einen neuen Stürmer zu finanzieren. So ehrlich kannst du ja nicht sein. Insofern sagen die Leute dann einfach, ach komm, jetzt knall mal noch irgendeine erfundene Dorfgeschichte von 1345 rein oder keine Ahnung, unsere Römer-Vergangenheit in Augsburg, nachdem wir 30 Jahre Bertolt Brecht hatten, das wirst du nicht mehr rausbekommen. Der ganze Fußball ist voller Pathos. Wir haben, vorhin haben wir den FIFA-Kontinentalpräsidenten von Südamerika vorgelesen, der sagt, die Weltmeisterschaft ist das Allergrößte, was wir jemals erlebt haben. Das fräst sich durch bis in die unteren Ligen. Klebriger Pathos, das ist das, was den Fußball am Leben hält.
Ja, es steckt aber auch ein bisschen was ernst, ein ernster Kern sozusagen drin, weil es ja bei vielen Vereinen so ist, dass sie außer ihrer Tradition nicht mehr so viel haben. Das heißt, die müssen sich ja irgendwie noch abheben von den Vereinen, mit deren Voraussetzungen die nicht mehr Schritt halten können. Also, wenn du wirklich Vereine hast, wo du ganz genau weißt, du wirst nie wieder in diese Sphären kommen, bist aber eigentlich ein total cooler Traditionsverein, der schon irgendwann mal 7-mal Meister war, dann hast du nur das eigentlich. Und ich glaube, deswegen ist das auch, hat das auch so einen großen Stellenwert bekommen, weil viele Vereine eben sagen, unsere Tradition ist das, was uns ausmacht und was uns noch abhebt von den Vereinen, die deutlich mehr Geld haben als wir, deutlich bessere Spieler haben als wir und deutlich bessere Voraussetzungen. Das ist dann manchmal noch das Letzte, was noch übrig ist.
Ja, du hast ja auch recht, aber andererseits ist ja die schnöde Wirklichkeit so, dass Trikots ausgesucht beispielsweise werden, die gehen dazu so einem Trikothersteller, da gibt es dann einen 30-seitigen Katalog, wo du verschiedene Sachen auswählen kannst und wenn du Glück hast, dann kannst du noch irgendeinen komischen Diagonalstreifen auswählen und der ist dann entweder der Diagonalstreifen, der an deine Tribüne erinnert oder an den Weg zum Stadion oder, keine Ahnung, an den Dreschflegel vor 800 Jahren, mit dem die frühen Kelten irgendwie in Augsburg oder in Elversberg mal Fußball gespielt haben. Also solche Sachen, das ist natürlich alles ein bisschen albern und andererseits brauchen wir das ja auch. Also ich fahre leider Gottes bei den ganzen Pathos auch immer ab und denkt, Mensch, so toll ist mein Verein. Und dann denkst du, das machen alle anderen genauso. Es ist ja auch alles ein bisschen austauschbar. Du hast schon recht, also es wird einfach alles geplündert, was die eigene Tradition hergibt.
Ich finde das gut.
Das ist ja schön. Philipp redet eine halbe Stunde im Pulsvortrag, zum Schluss kommt Frimpong-Tim Röhmke. Ich finde das gut.
Ich finde das gut. Ist das neue Definitiv.
Ja, das ist das neue Definitiv. Arndt, du kannst auch einfach, wenn du nichts hörst, einfach zum Schluss immer sagen, ich finde das gut. Liebe Freunde, wir sind am Ende unserer Folge und stellen einfach mal fest, dass das hier quasi nur eine Art Scharnierfolge war. Eine Scharnierfolge in die Sommerpause. Ich habe ja großspurig angekündigt. Eben auf Instagram haben wir geschrieben, wir kehren zurück zum Regelbetrieb. Das tun wir zwar mit einer Folge am Donnerstag, aber sind jetzt erstmal 2 Wochen in Sommerpause. Wir springen alle nochmal in den Pool oder fahren nach Dänemark und warten auf Max Merkel testet die Bundesliga und sind dann hochgerechnet nicht am 30. und auch nicht am 6., sondern am 13.8. wieder für euch da. Dann wohl aufgeräumt mit sehr viel Schwung mit Frimpong Tim Röhmke, mit Arndt Zeigler, mit mir und jeder Menge gute Laune oder wie Frimpong sagen würde, finde ich gut.
2 Wochen Pause ist etwas missverständlich, weil wir machen 2 Donnerstage Pause, dadurch sind wir in 3 Wochen wieder da. Das ist ja mathematisch immer schwierig, aber so ist das halt. Ja, ihr Lieben, also schön, dass wir wieder zusammen sind. Schön, dass wir in 3 Wochen wieder zusammen sind. Und allen anderen jetzt einfach erstmal danke fürs Zuhören.
Und eine schöne Sommerpause, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao.
Auf bald.
Dankeschön.
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 Bitteschön, Patrick.
Danke.
Danke.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei uns.
Ja, vielen Dank, meine Herren.
Danke, danke.
Bitteschön. Dankeschön.
Bitteschön.
Vielen Dank, Oliver Kahn.
Ja, danke auch für den Stress.
Vielen herzlichen Dank dafür.
Dankeschön, vielen herzlichen Dank.
Bitte sehr.
Dankeschön.
Ja, dankeschön.
Bitteschön.
Ja, dankeschön, danke.
Ich bitte Sie. Also, ja, ich danke Ihnen. Ja,
vielen herzliches Dank.
Danke, bitte.
Bitte, danke.
Ja, vielen Dank.
Danke, Erik.
Ja, vielen Dank, Jens.
Danke, das genügt, sagen wir und mit uns die deutsche Mannschaft.
Dankeschön, dankeschön. Tschüss, geht zusammen.
Ich habe heute schon gedankt. Ich komme mit der Dankfüllung, die noch im Dank ist, nach Salzburg.
Das war Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag von RTL Plus. Unser Redakteur im Studio heißt Tim Pomerenke, Audioproduzentin und Sprecherin Henny Koch und am Mikrofon saßen bei Zeigler und Köster, wenig überraschend, Arndt Zeigler und Philipp Köster.
Das hat Spaß gemacht.